Eine moderne Gesellschaft funktioniert nur, wenn jeder seinen Beitrag leistet. Doch etwas ist faul in unserem Land. Unternehmen kämpfen ums Überleben, Menschen um ihre Perspektiven. Und irgendwie ist das Vertrauen in die Zukunft am Schwinden. Sprechen Sie denn noch offen über die Entwicklung in unserer Gesellschaft? Oder bleibt Ihnen der Klartext im vertrauten Kreis stecken? Es wird Zeit, dass wir unsere Stimme erheben und unser Land wieder an seine Stärken erinnern. Eigenverantwortung, Initiative und Tatkraft. Deutschland war einst Vorreiter durch Innovationskraft und ein starkes Wirtschaftswunder. Lassen Sie uns diesen Geist wiederbeleben. Dazu habe ich mein neues Buch geschrieben. Es trägt den Titel Aufstand der Leistungsträger, warum wir jetzt mutig für Freiheit und Wohlstand die Stimme erheben müssen. Für eine bessere Zukunft werden Sie aktiv. Die Zukunft beginnt mit Ihnen. Vielleicht haben Sie es ja Lust zu lesen. Es ist als gedruckte Ausgabe und E-Book überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Und nun zur neuen Episode von Mutmenschen. Heute bin ich in Hannover bei einer Firma, die auch den Stadtnamen im Titel trägt, nämlich der Hannover Finanz, und treffe mich mit dem Geschäftsführer Götz. Schön, dass ich hier sein kann.
Hallo Peter, vielen Dank für deinen Besuch.
Hannover Finanz, gib uns doch mal einen kompakten Überblick. Was heißt das denn? Was macht ihr?
Ja, die Hannover Finanz ist eine mittelständische Beteiligungsgesellschaft oder neudeutsch Private Equity Gesellschaft. Sie wurde mal 1979 durch meinen Vater gemeinsam mit dem HDI gegründet. Und unser Hauptgeschäft ist es, mittelständische Unternehmen zu unterstützen in verschiedensten Situationen, wo Eigenkapital gebraucht wird, insbesondere bei Nachfolgelösungen, aber auch bei Wachstumsfinanzierung. Also wir sind sowohl Mehrheits-, aber auch Minderheitsgesellschafter teilweise bei einem Unternehmen. Und da ist es dann natürlich unsere Aufgabe, diese Unternehmen möglichst erfolgreich weiterzuentwickeln und die Nachfolgen zu lösen, die Probleme, die anstehen, aber auch die natürlich Chancen zu nutzen. Und das ist unser Hauptgeschäft. Wir verwalten etwa 900 Millionen Euro über die gesamte Gruppe. Mittlerweile machen wir nicht nur das klassische Private Equity Geschäft, sondern wir haben auch weitere Standbeine aufgebaut. Zum Beispiel, wir nennen das in Neudeutsch Private Debt, wo wir Kredite an Unternehmen vergeben, und ein ganz neues Pflänzchen, was wir gerade gegründet haben und auch das erste Closing in unserem Fonds hatten, ist das Thema HF Opportunities, ein Geschäftsfeld, wo wir uns mit Unternehmen beschäftigen, die sich in herausfordernden Situationen, teilweise auch in Restrukturierungssituationen befinden und die wir da versuchen, mit einem spezialisierten Team aus dieser Krise wieder rauszubekommen.
Also das klingt ja jetzt schon fast zu banal, in der Krise liegt die Chance, aber so ist es ja nun mal, wenn man Unternehmen in der Krise kauft. Wenn ihr so einen zusätzlichen Ast oder Standbein jetzt gründet, geht ihr davon aus, dass in der deutschen Wirtschaft häufiger solche Restrukturierungsfälle auftreten werden im Mittelstand, oder warum macht ihr das?
Ja klar, das ist natürlich die Überlegung gewesen. Man muss aber auch sagen, wir haben auch schon seit jeher immer wieder Unternehmen in solchen herausfordernden Situationen unterstützt. Wir hatten das damals aber mit dem Team gemacht, das sich auch mit gesunden Unternehmen beschäftigt. Und wie das so ist, ist es auch bei uns so, dass man sich immer mehr spezialisieren muss. Es wird immer mehr Fachwissen auch gebraucht, gerade natürlich in solchen Situationen. Und deswegen war die Idee, diesen Geschäftsbereich zu verselbstständigen, also aus unserem Tagesgeschäft rauszuholen. Wie gesagt, genau aus den beiden Gründen. Zum einen, wir brauchen da Spezial-Know-how, und zum anderen, wenn man das auch professionell betreiben will, dann braucht man da auch Leute, die sich nur drum kümmern. Sonst macht man das immer nur opportunistisch nebenher, aber nicht als ein Geschäftszweck an sich. Und wenn man sich heute die Zahlen anguckt, wir sagen ja bei uns den Dealflow, also das Projektgeschäft, dann sieht man schon sehr stark, dass dort sehr, sehr viele Unternehmen in diesen Situationen sind. Also das Timing ist wahrscheinlich, wir sind gerade mitten im perfekten Sturm. Und das Traurige dabei ist, dass dieser Sturm leider auch noch relativ lange anhalten wird. Das ist unsere Prognose.
Das Gute, wenn ein Unternehmen in einer schwierigen Situation ist, ist ja meistens, dass die Einsicht der Menschen, die da arbeiten, auch vorhanden ist und teilweise auch sehr groß ist, dass jetzt Veränderungen auch notwendig sind. Man könnte es ja auch andersrum ein bisschen böszüngig formulieren, dass wenn das Unternehmen sehr gut geht, die Bequemlichkeit und Trägheit auch recht hoch ist. Also warum soll man denn was ändern? Die Zahlen laufen doch gut. Das heißt, man kann
viel konsequenter natürlich auch Themen angehen. Und am Ende des Tages geht es ja auch um Erfolg. Wie stehst du denn zu der These, dass Unternehmen Zweckgemeinschaften sind? Ich erlebe in Unternehmen häufig mittlerweile so Weichspüler-Tendenzen, dass die Leute meinen, das wäre eine Familie oder auch ein Freundeskreis. Es kann natürlich familiär zugehen, auch freundschaftlich zugehen, aber ich bleibe bei der These, Unternehmen sind Zweckgemeinschaften. Man unterschreibt einen Arbeitsvertrag, tauscht Leistung und Ergebnisse gegen ein Gehalt. Und wenn die Ergebnisse nicht kommen, dann endet es halt auch mit der Freundschaft. Sprich, dann trennt man sich auch von Leuten. Oder wie stehst du dazu?
Ja klar, das ist die Ultima Ratio. Mir geht es ja genauso. Wir sind ja selber ein mittelständisches Unternehmen, wenn man so sehen möchte. Wir sind vielleicht von der Mitarbeiterzahl mit etwa 45 Mitarbeitenden hier bei uns über die Gesamtgruppe nicht so groß. Aber wir haben natürlich auch eine Verantwortung über das Gesamtportfolio. Und da reden wir dann schon eher über, ich sag mal, 12.000 Mitarbeiter, für die wir hier auch mit Verantwortung übernehmen. Und klar muss es kulturell irgendwie auch eine familiäre Atmosphäre geben. Auch eine Dudes-Kultur ist meinetwegen immer gut, aber natürlich braucht man immer wieder die Professionalität, um dann auch entsprechend Leistung zu fordern und auch dann im Zweifel konsequent zu sein, ne? Wenn es nicht funktioniert.
Mhm. Ich würde gerne mal springen in einen anderen Zeitpunkt deines Lebens, weil es ist ja nicht offensichtlich, dass was du zum Beispiel vor deinem Studium gemacht hast, dich automatisch dahin gebracht hat, wo du heute bist, denn du hast ja mal professionell Sport betrieben, Reitsport, und warst da ja auch ziemlich erfolgreich, also deutscher Meister und in der Mannschaft sogar Europameister. Wie kamst du denn zu Reitsport? Das ist ja jetzt kein gewöhnliches Hobby, oder?
Ja, ich bin da, glaube ich, so ein bisschen reingerutscht. Man muss aber sagen, es gibt eine familiäre Vorgeschichte. Mein Vater selber ist ursprünglich mal, ich sag mal, auf dem Land aufgewachsen, auf einem Bauernhof, Nachkriegsgeneration typische, und war dort natürlich auch immer im Umkreis von Pferden irgendwo beschäftigt. War selber dann auch im Studentenbereich erfolgreicher Studentenreiter, konnte sich aber zu der Zeit zum Beispiel diesen Reitsport selber gar nicht richtig leisten. Und nachdem dann irgendwann bei ihm der berufliche Erfolg eingetreten war, war das für ihn immer ein Wunsch und hat das sehr stark unterstützt, als wir als Kinder, meine Schwester ist 2 Jahre älter, angefangen haben mit Reiten. Und das war dann natürlich vielleicht der Startschuss auch für mich, insbesondere meine Schwester, die schon angefangen hatte. Und irgendwann wollte ich als kleiner Bruder das Gleiche auch machen. Und natürlich zum Leidwesen meiner Schwester. aber so bin ich dann in den Reitsport reingerutscht und das hat sehr viel Spaß gemacht. Aber wie gesagt, es wurde stark gefördert, auch dann durch die Eltern, weil gerade wenn man dann in den Leistungssport reinkommt, dann ist das natürlich auch immer wieder Entbehrung, auch zeitlich für die Familie. Ich sag mal, zu den Abi-Zeiten und davor im Gymnasium war ich meistens gerade im Sommer ab Mittwochs unterwegs auf Reitturnieren und nicht mehr in der Schule. Und das ist natürlich dann auch sowohl für mich in der Schule natürlich nicht ganz so einfach gewesen, aber auf der anderen Seite natürlich auch für die Familie. Mein Vater musste arbeiten, meine Mutter war zu Hause, hatte sogar noch eine Pferdeallergie, also die konnte gar nicht so viel mitreisen. Von daher war es familiär sehr herausfordernd, genau.
Habe ich trotzdem geschafft?
Wir haben es sehr gut geschafft. Nur als wir dann damals aufgehört hatten, weiß ich noch, wie meine Mutter damals sagte zu meinem Vater, wenn du jetzt anfängst mit Golf spielen, dann lass mich entscheiden.
Alter Schwede, ja. Genau. Ja. Aber wenn wir beim Reitsport bleiben, präzise ist es ja, dass du warst Springreiter.
Springreiter, genau.
Da hängt ja der Erfolg nicht nur von dir ab, sondern du bist ja auch davon abhängig, dass du eine Symbiose eingehst mit dem Pferd. Ich kenne mich jetzt nicht gut aus im Reitsport, aber er ist ja auch ein immer wieder polarisierendes Thema, wenn bei Olympia oder Ähnlichem die Tiere auf einmal scheuen oder Schmerzen haben oder vermeintlich zu Dingen gezwungen werden, die sie eigentlich nicht machen wollen. Aber ich würde jetzt mal als Laie sagen, wenn ich vom Tier-Mensch komme und auf das Tier-Pferd schaue, wenn ein Lebewesen gezwungen wird, etwas zu tun, dann kann es ja gar keine Spitzenleistung bringen. Also muss es ja irgendwie auch ein Fluss sein und der Wille da sein, bestimmte Dinge zu tun. Wie funktioniert das denn, um mit einem Pferd wirklich diese Spitzenleistung zu bringen?
Du hast es eigentlich gerade schon richtig definiert. Also gerade im Springsport ist es natürlich nochmal extrem, weil man da über recht große Hindernisse dann zum Schluss springt. Und eben, man kann ein Tier dazu oder ein Pferd dazu nicht zwingen, sondern Das muss das können und wollen und auch Spaß daran haben. Und dann zum Schluss ist es natürlich, wie du richtig sagtest, eine Symbiose zwischen Pferd, zwischen dem Tier und dem Reiter. Und das muss auch zusammenpassen. Da braucht man auch ein Vertrauensverhältnis. Und dann funktioniert das gesamte Thema. Und das ist ja auch das Spannende. Man kann natürlich im Reitsport auch mit viel Geld erfolgreich sein. Aber das ist ja, dieser Erfolg ist nicht garantiert. Denn zum einen gehört natürlich das Talent des Reiters auch dazu, aber auch eben, dass man zu diesem Tier auch passt. Also die besten Pferde, die ich hatte, die waren nicht unbedingt erfolgreich mit anderen Nachfolgern von mir, die auf den Pferden geritten haben. Und umgekehrt. Also das sieht man schon sehr stark, dass da auch diese Bindung zwischen Tier und Mensch auch funktionieren muss.
Mhm. Was würdest du denn sagen, wenn du guckst, du hast ja auch Titel geholt, sowohl einzeln als auch mit der Mannschaft, um auf diesem Niveau so erfolgreich zu sein, was sind denn da die wesentlichen Stellschrauben, auf die du geachtet hast oder wo du viel Energie und Zeit investiert hast, um so gut zu sein?
Ich glaube, das ist dann ähnlich wie in jedem Leistungssport letztendlich. Man sagt ja so schön, Übung macht den Meister, also man muss natürlich sehr, sehr viel trainieren. Wie ich sagte, also man war natürlich nicht nur am Mittwoch auf Reitturnieren, sondern bei mir sah das Leben nach der Schule so aus, dass ich dann noch 5 Pferde reiten musste, jeden Tag. Das ist ja auch kein Tennisschläger, den man in die Ecke legt bei so einem Tier, sondern man muss sich ja täglich mit diesen Tieren auch beschäftigen. Die brauchen ihre Bewegung, die Pflege und. Und von daher sieht man ja auch schon, dass dort eine Bindung entsteht dann zwischen einem selber und diesen Pferden. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Letztendlich, ja, Übung, dieser Wille der Leistung, aber auch Demut, dass nicht immer alles klappt. Das ist natürlich auch so. Misserfolge sind immer sehr wichtig, glaube ich, um auch Erfolge dann schätzen zu können. Und das sind, glaube ich, die ganz großen Themen.
Und als du diesen Sport gemacht hast, wann kam so der Wille, dass du auch wirklich diese Titel haben willst? Oder war das von Anfang an dein Antrieb? Wenn du es machst, dann willst du auch in den Wettbewerb?
Nee, so hat das natürlich nicht angefangen. Wir lebten früher auf dem Land und hatten durch Zufall ein Haus mit einem kleinen Pferdestall auch nebendran. Und zuerst hatten wir, ich sag mal, kleine Ponys gehabt. Das war natürlich nur Spaß und Hobby. Und wahrscheinlich hat uns sogar...
Können Ponys überhaupt springen?
Nee, genau. Also das waren ganz kleine, so Shetland-Ponys, die waren, ich sag mal, 80 Zentimeter hoch, ne? Ja. aber irgendwann rutscht man auch da rein. Dann hat man doch mal die ersten Wettbewerbe gemacht. Kann mir durchaus vorstellen im Nachhinein, dass der Vater natürlich da auch gefördert hat und einen da so ein bisschen auch mitgefördert hat, sowas, oder ermutigt hat, auf die ersten Wettkämpfe zu gehen. Und da fängt man natürlich auch klein an, ne? Man gewinnt natürlich auch nicht gleich den ersten Wettbewerb, sondern muss sich da auch hochkämpfen und dann hangelt man sich wahrscheinlich von einem Erfolg zum nächsten, ne? Erstmal kleiner und dann irgendwann immer größer.
So, und dann kam ja Studium, du hast genau wie ich auch an der EBS-Universität studiert, bist also Betriebswirtschaftler,
ja, genau.
Und bist jetzt in der Welt von Private Equity. Wenn du zurückguckst auf deine Zeit im Sport und auch speziell im Pferdesport, zehrst du davon oder ist das einfach eine völlig andere Welt, die man so nicht auf Wirtschaft und Unternehmertum übertragen kann, oder gibt es da doch Parallelen aus deiner Erfahrung?
Ja, vom Grundsatz gibt es natürlich Parallelen, die man ziehen kann. Gibt ja nicht umsonst auch viele erfolgreiche ehemalige Sportler, die dann mittlerweile auch erfolgreich letztendlich in der Wirtschaft tätig sind. Und von daher kann man davon viel zehren, meines Erachtens, weil, was ich schon sagte, dieser Leistungsgedanke, ne, dass man sich auch messen will, aber auch, dass man mal verliert und dann wieder aufstehen muss. Und dann umso mehr nochmal anpackt, um dann das nächste Ziel zu erreichen. Diese Demut, die dazugehört, das ist natürlich alles Themen, die man da aus dem Leistungssport zehren konnte, auf jeden Fall.
Ja. Wenn wir in den Zeitgeist schauen, der ändert sich ja ständig und es kommen Moden und Trends und die gehen auch wieder. Im Moment ist ja ein großer Trend diese sogenannte Work-Life-Balance, die Leute wollen am liebsten so viel wie möglich zu Hause arbeiten oder vielleicht auch nur noch 4 Tage arbeiten. Vacations gibt's, man möchte irgendwie am Strand sein und von da arbeiten oder die Stundenanzahl überhaupt reduzieren. Aber dann natürlich bitte in Teilzeit auch Anspruch auf eine Führungskarriere. Man möchte am liebsten auch Vorstand, Geschäftsführer sein mit Teilzeitstelle und natürlich hoch sechsstelligem Gehalt und so weiter. Also diese Rosinenpickerei, da müsste dir ja physische Schmerzen bereiten, wenn du dann auf deine Erfolgsprinzipien zurückguckst. Was denkst du denn, ändern sich die Prinzipien für Erfolg? Kann man mit so einer Haltung, die ich jetzt sicherlich etwas polemisch skizziert habe, aber kann man mit so einer Haltung auch erfolgreich sein? Oder gibt es Erfolgsprinzipien, die einfach zeitgeistunabhängig sind? Das heißt, wenn man zum Beispiel in Bequemlichkeit leben will, dann gehört die Wahrheit dazu, dann kann man eben auch nicht so erfolgreich sein wie jemand, der eben diese Spitzenleistung bringt, der die extra Meile geht, abends vielleicht nochmal sich fortbildet oder beißt oder nicht um 16 Uhr einen Stift fallen lässt und einfach so lange dranbleibt, bis es gelöst ist.
Ja, also das ist so. Und der, ich meine, man muss zum einen muss man erstmal konstatieren, der Zeitgeist ist da. Und das sieht man natürlich auch bei uns zunehmend, auch bei Bewerbungen. Vielleicht nicht ganz so extrem, weil unsere Branche ja auch sehr, sehr leistungsorientiert ist und auch sehr transparent, wie man Leistung messen kann. Da kann man das relativ stark auf Euro und Cent natürlich messen. Ich glaube aber, die Definition des Erfolges ist dann vielleicht auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Also wenn man jetzt wirklich ein erfolgreicher Unternehmer sein will oder eine Führungskraft in einem großen Unternehmen, ich glaube, dann funktioniert das nur mit diesem unbedingten Leistungswillen, ne? Und dieser Entbehrung, die man dann auch letztendlich geben muss. Wenn man sagt, ich bin eben als ein Angestellter in einer Mid-Level-Position oder ähnliches zufrieden und das ist für mich Erfolg, dann ist das vielleicht was anderes. Und da muss man natürlich dann auch Lösungen finden, denn ich sag mal, man muss sich dem Thema stellen, ne? Von daher muss man auch dann natürlich Lösungen finden, wie man damit umgeht in Unternehmen. Aber auf den Top-Führungspositionen meines Erachtens wird es nicht anders funktionieren. Da kann man nicht auf Teilzeit arbeiten. Letztendlich, man hat ja auch eine Verantwortung eben gegenüber dem Unternehmen, den Mitarbeitenden, den Stakeholdern, allem, was dahinter steht. Und das wird nicht in einer 3- oder 4-Tage-Woche funktionieren. Das ist 24-7-Job letztendlich, ne?
Ja, das stimmt. Wenn du oben stehst, dann hast du natürlich die Gesamtverantwortung. Aber nichtsdestotrotz hat natürlich jeder einzelne Mitarbeiter auch eine Verantwortung. Es sind ja wie Zahnrädchen. Und wenn ein Zahnrad nicht richtig funktioniert, dann reicht es ja, wenn man vielleicht auch eine E-Mail zu spät schickt, um eine Frist zu reißen. Und es entsteht ein Schaden dadurch, weil, was weiß ich, bestimmte Dinge dann einfach nicht mehr möglich sind. Wenn man sich, was weiß ich, bei einer Ausschreibung beteiligt und man ist 5 Minuten zu spät, die Deadline ist vorbei oder Patent vergisst einzureichen und der Wettbewerb macht es stattdessen. Also da kommt es dann ja doch auch auf die Spitzenleistung eines jeden Mitarbeiters an. Was denkst du denn, was kann man denn machen, um, wenn man schon Zeit mit Arbeit verbringt, und dann ist es ja auch egal, ob ich nur 4 Stunden arbeite oder 8 oder 16 am Tag, es ist ja Lebenszeit, die ich nicht zurückkriege. Also sollte man ja gucken, dass man die Lebenszeit auch mit möglichst viel, ich sag mal, Freude oder auch idealerweise Begeisterung verbringt, weil selbst 4 Stunden Dienst nach Vorschrift ist ja verschwendete Lebenszeit, die man nicht zurückkriegt. Was denkst du denn, was kann man tun, um dem Zeitgeist wieder, ich sag mal, frischen Wind in die Segel zu bringen, dass es sich vielleicht auch dreht, dass es unabhängig von der Zeit, die Menschen investieren, aber das Feuer entfacht in den Augen, in den Herzen, dass man wirklich Lust hat auf Arbeit?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage, die ich mich auch immer wieder stelle. Ich glaube, momentan ist das noch sehr schwierig. Meine These ist, dass es uns einfach immer noch, obwohl wir jetzt im 4. Jahr in der Krise stecken hier in Deutschland, einfach immer noch zu gut geht. Und viele Menschen scheinbar immer noch denken, dass das Geld einfach vom Himmel regnet und dahinter eben kein Fleiß und keine Arbeit steckt. Und solange diese Gedanken noch weit verbreitet sind, das ist natürlich jetzt auch wieder sehr polemisch oder auch pauschalierend, was ich sage, aber von daher muss es einem vielleicht irgendwann sogar noch schlechter gehen, dass irgendwann mal wieder kommt dieser Zeitgeist, wir müssen doch irgendwas leisten und wir müssen arbeiten. Wenn alle nicht mehr arbeiten, dann haben wir irgendwann ein Problem, ne? Und aber wie man diesen Geist reinbekommt, tatsächlich ohne weitere tiefgreifende Veränderungen strukturell oder hier in Deutschland, glaube ich, ist das relativ schwierig. Umgekehrt kann man dann nur versuchen, wie ich gerade sagte, sich selber als Unternehmen darauf einzustellen und zu gucken. Natürlich muss man gucken, für welche Stellen welche Personen dann passen. Aber auf der anderen Seite muss man sich wahrscheinlich dann damit arrangieren über Arbeitsteilung, Digitalisierung, dass man dann auch Positionen vielleicht aufteilen kann zwischen Personen und Ähnlichem, dass man einigermaßen mit diesem Zeitgeist auch klarkommt.
Ja. Ja, wir können sicherlich nicht die Welt verändern, aber ja, die relevante Welt, in der wir wirken. Und du hast ja eine ausgesucht mit der Übernahme der Führungsverantwortung auch hier bei der Hannover Finanz, dein gallisches Dorf sozusagen, wo du ja Spielregeln definieren kannst, wie es läuft. Du bist ja in das Unternehmen rein, als es 30 Jahre alt war, meine ich, 79 ist es ja gegründet, du bist 2009 rein. Und das waren dann ja schon 3 Jahrzehnte, kann man ja so sagen, Erfolgsgeschichte. Und jetzt kommst du als Junior da rein und sollst das Steuer übernehmen. Und dann steht natürlich auch eine Erwartungshaltung da, dass du es anders machst, dass du deine Ära prägst, deinen Stil drauf bringst, aber auf der anderen Seite natürlich auch verdammt bist, den Erfolg weiter fortzuschreiben. Was hat dich denn dazu bewogen, in diese Fußstapfen einzutreten? Was hat dich denn daran gelockt?
Also vielleicht zuerst, was mir klar wurde, vielleicht wenn wir da nochmal früher anfangen mit dem Reitsport. Ich habe dann im letzten Jahr, also nach dem Abitur sozusagen, war ich dann noch in der Sportfördergruppe der Bundeswehr. Damals gab es ja noch die Wehrpflicht. Ich hatte das Glück oder Privileg, dass ich eben dann durch den Leistungssport dort in der Sportschule war. Habe aber dort in der Zeit für mich entschieden, dass Profi-Reitsport weiter zu betreiben für mich nicht das Ziel ist, was ich immer vorhatte, sondern...
Warum nicht?
Wie bitte?
Warum nicht?
Weil mich dafür die Wirtschaft zu sehr faszinierte und der Reitsport natürlich auch schon ein sehr, sehr hartes Geschäft ist. Und von daher, das Geschäft meines Vaters hatte mich schon immer fasziniert. Insbesondere, weil das auch ein Thema ist, was es zu der Zeit in Deutschland noch gar nicht so gab. Also ich auch im Studium musste ich jedem erstmal erklären, was Private Equity oder Venture Capital war. Das gab es ja noch gar nicht in Deutschland so verbreitet während meines Studiums. Und von daher kam für mich dann der Entschluss, ich möchte eben studieren. Mhm. Und heißt, ich wollte eigentlich schon immer Private Equity machen. Und habe auch dann so letztendlich meine Ausbildung gelegt. Deswegen habe ich dann an der EBS BWL studiert und habe danach dann auch meine Praktika dort immer in diesen Bereichen gemacht, die im Private Equity Umfeld waren, meistens in beratenden Bereichen. Und bin dann nach dem Studium erstmal nochmal, um ich sag mal für mich Handwerkszeug zu lernen, dann doch nochmal die harte Schule gemacht. Bin in die Wirtschaftsprüfung zu Deloitte gegangen, habe auch noch meine Examina zum Steuerberater und Wirtschaftsprüfer gemacht, wo man sich fragen kann, warum machst du das? Ist doch völliger Schwachsinn, wenn du da sowieso einen Tag später kündigst, was ich dann auch wirklich gemacht hatte. Und bin dann nach Frankfurt gegangen, in ein deutsch-französisches Private Equity Unternehmen, ein größeres. Und habe dort quasi gelernt und habe dort auch meinen zukünftigen oder späteren Mentor so ein bisschen kennengelernt, mit dem ich immer noch sehr eng und freundschaftlich verbunden bin. Und als es dann Richtung 2009 ging und um die Nachfolge, da war ich dann doch so ein bisschen erstmal am Stocken. Denn die Zeit in Frankfurt machte mir sehr viel Spaß da in dieser Firma. Das war vom Personal deutlich kleiner, natürlich deswegen nochmal agiler. Und von daher habe ich schon lange überlegt, was mache ich jetzt eigentlich? Ne? Auf der anderen Seite natürlich, das Familienunternehmen. Ich bin in der Branche und auf der anderen Seite ist das natürlich auch die Hannover Finanz in unserem Markt ein Unternehmen mit einem unzweifelhaften Ruf, mit der ganz, ganz tollen Referenzen, die wir natürlich auch an Unternehmen, die wir begleiten durften, wie zum Beispiel Rossmann oder Fielmann, um zwei Beispiele zu nennen, wo man sagt, das ist natürlich auch spannend und auch eine Herausforderung, dieses Unternehmen dann, ich sag mal, in die Zukunft auch wieder zu führen. Was ich dann gemacht hatte, als ich zur Hannover Finanz kam, war für mich, damals gab es einen vierköpfigen Vorstand, hieß er damals noch, weil wir ja versicherungsgegründet waren, obwohl wir eine GmbH waren, wurden wir dann Vorstände genannt, was für mich immer nicht so ganz schlüssig war, was sich irgendwann auch geändert hatte. Aber nichtsdestotrotz habe ich dann gesagt, pass mal auf, ich konzentriere mich jetzt erstmal auf das Tagesgeschäft, nämlich erfolgreich Partnerschaften mit Unternehmen einzugehen, diese erfolgreich weiterzuentwickeln. Und habe gesagt, erstmal möchte ich mir meine Sporen im Geschäft, im Tagesgeschäft verdienen und dort auch den Respekt erarbeiten. Und das hat auch sehr gut geklappt, dadurch, dass ich in Frankfurt sehr gute Netzwerke aufgebaut hatte, kam dann der Erfolg auch recht schnell. Und das hat dann erstmal irgendwie Respekt reingeholt.
Ne? Was heißt Erfolg?
Erfolg heißt, dass ich eben, ich sag mal, hatte dann auch später so ein bisschen den Ruf, ich bin der Dealmaker der Hannover Finanz, weil ich eben sehr verdrahtet war, weil ich sehr gut mit Menschen auch zurechtkomme und die sehr gut mit auf die Reise mitnehmen kann. Und aber dann natürlich auch, dass wir Unternehmen an Unternehmen konkret beteiligt haben, die sich dann auch sehr, sehr erfolgreich weiterentwickelt haben, die wir dort natürlich auch aktiv begleitet haben. Und das ist dann der Erfolg letztendlich, der finanzielle, weil man natürlich dann, ist auch Teil unseres Geschäftes natürlich ein Unternehmen dann irgendwann, wenn wir sagen, unsere Aufgabe ist erledigt, dass wir das Unternehmen auch wieder verkaufen, sehr erfolgreich.
Also wenn man Private Equity hört, würde ich mal vermuten, denken die meisten eher an genau Deals und Zahlen, auch Exit getrieben, sehr mechanistisches Weltbild, Management, KPIs und Co. Und jetzt hast du ja ein paar Mal gesagt, persönliche Beziehungen, du warst gut verdrahtet. Welche Rolle spielen denn persönliche Beziehungen für dich in der Private Equity Welt? Und gibt es vielleicht, weil sobald es persönliche Beziehungen sind, wird es ja auch menschlich, das heißt emotional, gibt es einen Deal, der für dich besonders intensiv emotional war?
So genau kann man das gar nicht sagen. Was man nur sagen kann, ist eigentlich, dass, weil es gibt ja emotionale Situationen, sowohl wenn es nicht gut läuft, die manchmal vielleicht sogar deutlich emotionaler und natürlich zu sehr viel schlaflosen Nächten führen werden kann und wenn man so ein Unternehmen natürlich dann doch wieder auf den richtigen Kurs bringen kann, ist das sicherlich auch eine sehr intensive Zeit gewesen und auch eine im Nachhinein dann positive Zeit. Und dann hat man natürlich auch viele Erfolgsfälle begleitet. Und da möchte ich jetzt gar nicht in dem Sinne sagen, das war das eine Unternehmen, was mich ganz besonders elektrisiert hatte oder die Beziehung, die man aufgebaut hatte, was ich viel spannender finde. Und das ist für mich auch ein Teil von Erfolg, dass daraus auch dann zum Teil Freundschaften entstehen oder freundschaftliche Verhältnisse, dass man mit den Verkäufern der Unternehmen oder auch mit den Geschäftsführern befreundet bleibt, weit darüber hinaus, ob wir noch beteiligt sind oder nicht, weil da zeigt man ja auch, hat man hier fair und partnerschaftlich zusammengearbeitet im Nachhinein oder war das dann doch eher eine Zweckbeziehung? Wir waren vielleicht erfolgreich, aber so richtig hat man es vielleicht menschlich dann doch nicht hinbekommen oder umgesetzt. Und das ist eigentlich eine große Genugtuung, dass wir so ein Netzwerk haben, dass wir weiterhin mit allen Unternehmern auf Augenhöhe und auch mit gutem Gewissen miteinander reden können weiterhin. Ja.
Du hast jetzt ja auch die schwierigen Situationen angesprochen, die manchmal ja auch viel emotionaler sind als die guten. Gerade die Deutschen sind ja, was Freude und Euphorie angeht, eher zurückhaltend. Aber wenn wir uns mal diese Krisensituationen angucken, schwierige Situationen, wenn Druck aufkommt und es darum geht, unter Druck auch souverän zu bleiben, dann habe ich im Vorfeld unseres Gesprächs hier ein bisschen mich umgehört und dir eilt der Ruf voraus, dass du immer sehr ruhig bist. Also auch wenn Leute kommen mit Hochstressthemen, dass es schon sie fast schon fassungslos machst, dass du dann einfach cool bleibst und eine Ruhe bewahrst. Kannst du dieses Bild teilen, dass du die Fähigkeit hast, unter Druck souverän zu bleiben und dann es vielleicht sogar zu schaffen, auch fast schon ein bisschen Humor in die Situation zu bringen, um einfach gelassen zu bleiben?
Ja, das kann ich wahrscheinlich so bestätigen. Das würden wahrscheinlich auch tatsächlich einige zu mir sagen. Ich bin eher ein ruhiger Typ. Ich bin auch in Diskussionen erstmal zurückhaltend. Wenn ich dann was sage, dann hören mir auch die meisten zu und nehmen es auch ernst. Aber von daher ist das sicherlich meinem Naturell, dass ich eher relativ gelassen bin und auch eine relativ lange Zündschnur habe, was man dann vielleicht in anderen Situationen auch mal als eine Schwäche auslegen kann. Denn du hast ja zum Beispiel, den ich auch sehr gut kenne, mal einen Podcast mit Tobias Ragge geführt, der sicherlich von der Persönlichkeit wahrscheinlich fast der Gegensatz zu mir ist, der dann eher emotional ist und explodiert. Und ich höre zu und bleib erstmal cool und ziehe dann meine Schlüsse, vielleicht auch im kleineren Kreis. Und das ist so. Und ich glaube, das ist bei mir sicherlich irgendwo für mich ein Erfolgsrezept auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch wissen, was sind seine Stärken und Schwächen und die entsprechend nutzen können. Ja.
Was machst du, um unter Druck souverän zu bleiben? Du hast jetzt von naturell gesprochen, von Persönlichkeit. Bist du einfach so oder machst du Sachen, die zumindest, wenn du drüber nachdenkst, dir helfen, Ausgleich zu haben oder deine Ruhe zu behalten und in deiner Mitte zu bleiben?
Ja, das ist sicherlich also zum einen irgendwo naturell, aber auf der anderen Seite, klar, versucht man natürlich auch, seinen Ausgleich woanders mit in der Familie zu finden, im Sport und ähnlichen Themen halt. Ne? Das hilft natürlich auch, runterzukommen, drüber nachzudenken, ne? Wie geht man in der konkreten Situation damit jetzt um und auch weiter. Und von daher bin ich eben einer, der vielleicht erstmal nachdenkt und deswegen erstmal cool und locker bleibt und danach seine Schlüsse zieht, bevor man zu voreilig ist.
Ja, Besonnenheit und kühler Kopf ist ja nicht schlecht, solange man dann irgendwann auch den Mut hat zu entscheiden und konsequent umzusetzen.
Ja.
Und das ist ja auch nochmal ein Stichwort, als du hier bei Hannover Finanz reingekommen bist, dann war das ja eine Ära, die von deinem Vater geprägt war. Sein Stil, seine Persönlichkeit wirkte ja auch wie jeder Unternehmer dann eben auf das Unternehmen. Und jetzt in Köln sagt man, jede Jacke ist anders, kommst du, bist ja auch ein anderer Typ als dein Vater. Gab es denn da auch mutige Entscheidungen, die du treffen musstest und wo du konsequent auch handeln musstest, vielleicht auch unangenehme Situationen, um das Unternehmen zukunftsfähig zu machen?
Ja klar, also das ist ja wie bei jedem anderen Unternehmen auch. Letztendlich lebt man vom Wandel, man muss sich halt irgendwie immer weiterentwickeln. Ich habe es ja gerade gesagt, ich hatte mich zuerst erstmal auf das Tagesgeschäft konzentriert, erfolgreich Unternehmen zu begleiten und dann irgendwann auch wieder zu verkaufen und mir darüber den Respekt zu holen. Bei der Hannover Finanz war es zum Beispiel sehr schwierig, du hattest das vorhin schon einmal angedeutet, denn wir sind, ich sag mal, eine unheimlich erfolgreiche Gesellschaft gewesen mit einem tadellosen Ruf und dort die Erkenntnis in ein Team reinzubekommen, war schon seit 20 Jahren, das waren ja alles so noch die Gründergenerationen oder die Generation danach, die bei der Hannover Finanz gearbeitet hatten und immer mit dem gleichen Erfolgsrezept dort ja dieses Bewusstsein reinzubringen, wir müssen uns wieder weiter verändern, der Markt verändert sich, unser Umfeld verändert sich, das, was Unternehmer und Unternehmen an Erwartungshaltung an uns haben, verändert sich, das war extrem schwierig und das war dann auch ein sehr harter Kampf, ne? Das ist mir auch schwer gefallen wiederum, weil ich eben doch einer bin, ich kenne ja auch viele Mitarbeiter schon, früher waren die Storys, die wir erzählt haben, dass ich hier als kleiner Junge auch durch die Hallen, die heiligen Hallen geturnt bin und die Kekse vom Konferenztisch geklaut habe. Das heißt, man hat ja auch irgendwie diese enge familiäre Beziehung zu vielen Mitarbeitern gehabt und dort dann, wenn man dann nicht alle Personen mitnehmen kann, dort auch mal harte Konsequenzen zu ziehen, das fällt einem natürlich schon extrem schwer oder auch mir. Und dann kann man auch im Nachhinein sagen, dass man vielleicht die ein oder andere Entscheidung zu spät getroffen hat, ne? Weil man doch gehofft hatte, man kann die Leute noch mitnehmen, man kann das vielleicht auch irgendwo rausschwitzen und so weiter. Also diesen Wandel hinbekommen, ohne dass man zu hart auch dann mit den ein oder anderen Mitarbeitern, die ja auch sehr verdient waren, ne? Und erfolgreich waren in der Vergangenheit, mitzunehmen. Und das ist sicherlich ein Thema, wo ich im Nachhinein sagen würde, da hätte man in einigen Stellen wahrscheinlich doch schneller und konsequenter handeln müssen. Denn das sieht man natürlich auch, dass sich so eine Organisation irgendwann doch sonst fast zu zerreißen droht. Ne? Die einen wollen die Veränderung, gerade die Jüngeren und Neueren und die Älteren leben noch so ein bisschen in dieser alten, guten, heilen Welt. Und auf der anderen Seite sieht man, dass der Markt, dass der Druck schon da ist. Ne? Auch wir müssen uns eben den Gegebenheiten, wie ich gerade sagte, auch anpassen. Und von daher, ja, das ist sicherlich die große Bürde, die man hier hatte, gerade bei Unternehmen, die eben gut laufen, ne, diese Erkenntnis mit reinzubringen.
Ja, Bürde ist ein gutes Stichwort. Ich sag mal, wenn sich ein Unternehmer entschließt, sich mit Private Equity ins Bett zu legen, dann ist das ja auch eine Bürde, weil man hat ja vielleicht auch eine Familienhistorie mit dem Unternehmen. Und ja, ob das dann eine gute Kombination ist, mit Private Equity den Weg zu gehen, weil man weiß es ja vorher nicht. Das heißt, das ist eine wirklich wegweisende Entscheidung. Und man hat ja immer die Bürde der Tradition des Unternehmens, den Erfolg der Vergangenheit fortzuführen und nicht am Ende die letzte Generation gewesen zu sein, die das Unternehmen dann vor die Wand gefahren hat. Jetzt bist du ja in einer ähnlichen Situation, nämlich in die Fußstapfen zu treten von deinem Vater und hast ja auch die Bürde. Also eine Erfolgsgeschichte, die wahnsinnig gut war, mal mindestens genauso weiter fortzuschreiben. Was ist denn mit dieser Bürde? Ist das für dich ein Gewicht? Spielt das überhaupt eine Rolle? Oder machst du da gar keine Gedanken zu? Oder wie prägt dich das?
Ja, natürlich ist das eine Bürde, ne? Und auch die Frage, also das eine ist ja erstmal auch kulturell. Das ist ja auch eine große Herausforderung, so eine Firma in diese neue Zeit mitzusteuern, ohne dass man jetzt alle Werte, die eigentlich so eine Firma auch ausmachen, komplett jetzt mit Füßen tritt, ne? Sondern sagt, gerade das macht uns ja aus, auch gegenüber den Mittelständlern, ne? Dass wir eben sehr familiär geprägt sind, sehr partnerschaftlich, sehr unternehmerisch auf der einen Seite und diese Kultur zu wahren und dennoch eben die neuen Tools und die modernen Tools anzuwenden, Unternehmer auch aktiver zu unterstützen, das sind natürlich die einen Herausforderungen und auf der anderen natürlich, Und das ist dann auch, wenn man wieder bei Erfolg ist, natürlich auch das Ziel, was man hat, wenn man so ein Unternehmen übernimmt, dass man natürlich auch noch mehr dann daraus machen möchte. Ne? Also ich bin ja sowieso, dadurch, dass wir ja Mittelständler tagtäglich begleiten, ein absoluter Wachstumsgläubiger, was aber nicht nur ich wahrscheinlich als Gläubiger, sondern auch empirisch hinterlegt ist. Also man braucht eigentlich Wachstum, um nachhaltig auch weiter erfolgreich zu sein. Sonst wird man irgendwann von seinem Wettbewerb überholt und verliert sich dann in der als Kleiner irgendwo und ist nicht mehr relevant.
Da würde ich mal gerne dran rütteln. Es gibt ja auch Stimmen heutzutage, die sagen, dieses ganze Wachstum, der Kapitalismus, der entfesselt ist, führt den Planeten und die Ressourcen an die Grenzen. Irgendwann ist doch auch mal genug. Was erwiderst du denn solchen Gedanken?
Naja, ich glaube, zum einen kann man tatsächlich sich erstmal bei börsennotierten Unternehmen wurde das ja tatsächlich empirisch untersucht und da gibt es eine sehr, sehr hohe Korrelation zwischen nachhaltigem Wachstum und zwar Wachstum über der Inflation natürlich und dem Wert, der generiert wird in den Unternehmen und das jetzt nicht nur über 2 Jahre, sondern über 10 oder 20 Jahre. Von daher ist das natürlich irgendwie kein Selbstzweck oder irgendwie für meine Genugtuung, dass ich noch cooler und noch erfolgreicher und noch reicher werden möchte, sondern für mich ist es tatsächlich ein Thema, dass man in der Branche auch weiter überlebt. Denn wenn ich jetzt konkret auf die Hannover Finanz gucke, ist es schon so, wir haben ja hier auch institutionelle große Investoren, die sind auch alle gewachsen. Die sagen irgendwann mal, naja, ich habe hier bei euch irgendwann vor 20 Jahren 10 Millionen Euro investiert. Heute investiere ich eigentlich nur 100 Millionen Euro. Ihr seid uns viel zu klein. Ne? Also auch schon da sieht man, dass der Druck da ist, dass man noch relevant ist für die Investoren. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass die Herausforderung ist heutzutage, dass man natürlich Unternehmen viel aktiver begleiten muss. Es wird auch gefordert, gerade in diesen herausfordernden Zeiten, die wir heute haben. Und da braucht man natürlich auch viel mehr Ressourcen. Ne? Wir brauchen Operating Manager, sowas gab es früher alles gar nicht, die eben auch in die Unternehmen aktiver mit reingehen und dort unterstützen, gerade im Bereich Personal, im Bereich Strategie, aber auch im Finanzwesen. Und man baut einen viel größeren Apparat auf und der muss sich natürlich auch bezahlt machen und das geht auch nur über Wachstum. Und wenn ich dann ein Kleiner bin, der kann sich das alles nicht mehr leisten. Weiteres Regulatorik, Bürokratie bei uns ist ganz enorm gewachsen. Die BaFin und Geldwäsche und Ähnliches, was alles auf einen einschlägt. Und das funktioniert nur, wenn man groß genug ist und sich das auch alles leisten kann. Von daher ist es bei uns zum Beispiel auch ganz klar, dass wir auch weiter wachsen müssen, um hier weiterhin erfolgreich und relevant zu bleiben.
Ja. Man könnte es ja auf den Punkt formulieren, wer nicht wächst, verkümmert. Und wenn man eben wächst, dann fallen ja auch alle unnötigen Dinge, die ineffizient sind, einfach raus, weil man einfach auf Erfolg orientiert ist und nicht auf ein Status Quo verhalten. Also es hat ja auch was von sich selbst immer wieder hinterfragen
zu genau, tun. Genau. Das ist ja auch immer so dieses Thema. Das eine ist genau diese Veränderung und offen sein für Veränderungen, aber auch lernen, ne? Und lernen wollen weiterhin lebenslang. Da bin ich ja auch ein großer Verfechter. Ich glaube, keiner hat die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern schon allein die Zeiten bringen einfach ganz andere Methoden und Erkenntnisse mit sich. Und von daher ist das sehr wichtig. Und natürlich gibt es vielleicht auch irgendwelche kleinere Nischen in der Wirtschaft, wo man sagt, Mensch, ich bin klein und fein und kann hier einfach weiter wirtschaften. Hier kommt mir keiner in die Quere. Und ich habe hier mein Einkommen und Auskommen. Das funktioniert vielleicht auch in bestimmten Nischen, aber ich glaube, über die Breite und Masse der Unternehmen wird das langfristig nicht funktionieren.
Das Thema Erfolg würde ich mir nochmal genauer gerne angucken mit dir. Wenn wir vom Sport kommen, dann ist Sport natürlich auch irgendwie ideell. Ne? Man will gewinnen oder da einfach einen inneren Antrieb durch den Sport an sich. In der Wirtschaft ist es ja was anderes. Viele Menschen arbeiten ja einfach auch nur, um ihren Lebensunterhalt zu finanzieren, dass es Brot auf den Tisch kommt und die Miete bezahlt ist. Da geht es ja nicht immer um das Funkeln in den Augen, dass man wirklich einen Traum verfolgt, zu Olympia zu kommen oder einen Titel zu gewinnen. Wie ist das denn bei dir? Du warst ja jetzt sowohl im Sport, bist jetzt auch noch in der Wirtschaft, baust auf einer erfolgreichen Geschichte auf, dir geht es finanziell sehr gut. Was macht denn dein Erfolgshunger? Hat der sich über deine Lebensgeschichte entwickelt? Bist du heute weniger hungrig, noch hungriger als früher? Also dieser Antrieb, dieses Erfolgshunger im Sinne von, etwas wirklich auch wollen und bereit sein. Wir hatten vorhin gesprochen über nicht nur Training, sondern auch das richtige Training, also auf gut Deutsch sich anzustrengen, ambitioniert zu sein, nicht zu sagen, ach komm, haben jetzt genug Deals, sondern nee, komm, ich fahre jetzt nochmal durch die Weltgeschichte, ich mache jetzt nochmal die Kontakte, anstatt am Wochenende vielleicht zu Hause zu sitzen und so weiter. Also wie hat sich dein Erfolgshunger über die Jahre deiner Karriere entwickelt?
Also der Erfolgshunger an sich hat sich, glaube ich, nicht verändert. Also ich glaube, wenn man einmal so angetrieben ist, dann bleibt man auch mal grundsätzlich erstmal angetrieben. Es sei denn, man hat vielleicht ganz einschneidende Erlebnisse irgendwo, wo man sagt, man muss mal komplett umdenken. Nur die Definition von Erfolg hat sich wahrscheinlich sehr stark über die Zeit verändert. Ne? Wie du sagst, beim Reiten oder im Sport, man kann ja auch erstmal trennen zwischen Sport, Beruf und Privat. Und klar, früher, ich glaube, als junger Mensch denkt man sowieso erstmal viel kurzfristiger. Im Sport war das dann immer das nächste, der nächste Wettkampf, die nächste Meisterschaft oder ähnliches. Und dort natürlich dann möglichst erfolgreich zu sein. Im Privaten ist dann vielleicht sein Abi schaffen, das Studium schaffen oder ähnliches halt und das auch möglichst gut. Aber das waren immer so sehr kurzfristig gerichtete Ziele.
Was ist heute für dich Privaterfolg?
Für mich ist privat letztendlich eine gesunde und glückliche Familie zu haben. Das ist vielleicht nicht nur Erfolg, da gehört, aber zu Erfolg gehört auch immer Glück natürlich, sicherlich auch dazu. Und letztendlich diesen Rückhalt auch da zu bekommen, ne, in der Familie, dass man für sich gegenseitig da ist. Und egal, ob es jetzt Erfolge sind oder Misserfolge, ich glaube, da sieht man dann immer die Stärken dieses Rückhalts, den man hat. Auf der einen Seite und natürlich aber auch familiär jetzt gesehen, die Kinder kommen im Alter, da geht es Richtung auch wieder Abitur und Ausbildung, denen natürlich auch die richtigen Werte mitzugeben auf der Reise und eben zum Beispiel die besagten Themen Leistungsprinzipien oder ähnliches mitzugeben, dass eben die Milch kommt nicht aus dem Supermarkt und das Geld regnet nicht vom Himmel, ne, vom Arbeitsamt oder irgendwo. Es gibt natürlich immer Menschen in Situationen, die Unterstützung brauchen. Deswegen haben wir eine soziale Marktwirtschaft. Aber wenn alle jetzt denken, sie könnten auf Kosten des Staates leben, das funktioniert halt nicht. Ne?
Welche Werte würdest du deinen Kindern gerne noch mitgeben?
Also für mich ist es ganz wichtig, hört sich immer so ein bisschen doof an. Ich sage das aber ganz gern, obwohl wir nicht in der Kirche sind, aber ich sag mal diese generellen christlichen Werte, ne? Der Nächstenliebe und Ähnlichem, also dass man sein Gegenüber und andere Menschen mit respektiert und alles, was dazu gehört, ist für mich zum Beispiel sehr wichtig. Und das andere Thema ist sicherlich, dass eben Fleiß sehr wichtig ist. Und wenn man dann nochmal weiterdenkt in Richtung Erfolg und dann kommt man vielleicht auch zu der Brücke zum Beruf. In so einem Alter gibt es ja die Kinder, die fragen dann ja auch manchmal, ja, was, wie viel verdienst du, Papa, oder in welchem Job verdient man am meisten Geld? Wo ich immer sage, ich möchte die jetzt nicht unbedingt reindrücken, dass die unbedingt das Familienunternehmen vielleicht mal irgendwann hier mit beerben, sondern ich bin sehr stark davon überzeugt, zu Erfolg gehört auch dazu, dass man das tut, was einem Spaß macht. Denn ohne, dass man diesen Spaß hat und sich eben motivieren kann, dadurch immer täglich wieder am Morgen aufzustehen und seiner Arbeit nachzugehen und spät ins Bett zu gehen, das wird nicht ohne Spaß auch irgendwo funktionieren. Und wenn man diesen Spaß entwickelt, dann kommt der Erfolg von alleine. Und da kann man genauso als Physiotherapeut, wenn man möchte, sehr erfolgreich und auch reich werden, wenn man möchte, wie als Bäcker oder als Friseur oder eben in der Finanzwirtschaft. Aber ich glaube, wichtig ist immer, dass einem der Beruf, den man ausübt, auch Spaß macht.
Und wie sieht es dann aus in dem dritten Teil, Beruf, der Hunger? Du hast angedeutet, der ist immer noch genauso hoch, dein Wille, erfolgreich zu sein und weiter zu wachsen wie damals.
Genau, genau. Also für mich, das ist ja zum Beispiel, wenn man an die Bürde wieder des Familienunternehmens denkt, wo ich sagte, für mich ist es schon irgendwann der Gradmesser, dass ich sage, ich möchte irgendwann diese Firma stabil für die Zukunft aufgestellt haben und auch mehr draus gemacht haben. Das wäre für mich dann der Gradmesser für persönlichen Erfolg zum Beispiel. Und dieser Hunger ist da. Wir sind natürlich auch schon gewachsen. Wir haben auch erfolgreich weitere Geschäftsbereiche aufgebaut mit dem Private Debt und dem Opportunities-Geschäft. Und das sind so Themen, die einem natürlich dann elektrisieren. Wo es bei mir jetzt vielleicht auch so eine Trendwende, und da muss ich mich selber disziplinieren, ist, wo ich sagte, als ich angefangen hatte, war ich mehr der Spieler, wenn man im Sport ist. Und jetzt muss ich mehr zum Trainer werden. Ne? Die Firma ist auch deutlich größer geworden. Ich muss mich auch mehr um Strategie, um Prozesse kümmern. Früher waren wir alles Einzelkämpfer, als ich angefangen hatte. Und jeder hat seine eigenen Deals gemacht. Heute sind wir eben eine Organisation, wo es auch Prozesse gibt, wo man Leitplanken setzen muss, weil man nicht mehr alle selber beherrschen kann. Und von daher muss man diese Rolle des Spielertrainers oder mehr des Trainers eben zunehmend auch lernen. Ne? Von daher, das sind aber auch Themen, die Spaß machen, an denen man gerne arbeitet. Und also von daher, der Antrieb, der lässt nicht nach. Einzige, was für mich mal ein denkwürdiger Moment, ich hatte auch mal gesundheitliche Probleme, hatte mal einen kleinen Herzinfarkt gehabt und dann auch einen Stent bekommen, wo dann natürlich auch die Ärzte sagen, weil ich eigentlich relativ gesund lebe und auch nicht rauche, wo kommt das her? Kann natürlich auch mit Stress induziert sein. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Arbeit ist eigentlich in dem Sinne kein Stress, weil sie eben Spaß macht. Ne? Natürlich, das Arbeitspensum ist hoch, das kann natürlich vielleicht nicht gesundheitsfördernd sein teilweise. Auf der anderen Seite versuche ich eben diesen Ausgleich durch gerade Sport und Ähnlichem zu finden. Und von daher wäre vielleicht das langfristige Ziel schon natürlich, dann die Firma auch so aufgestellt zu haben, dass sie dann auch ohne mich funktioniert und dass man dann doch irgendwie zumindest die Arbeit oder die Zeit anders einteilen kann.
Ja. Mhm. Können wir einen Punkt rauspicken? Du hast gesagt, du lebst relativ gesund. Was heißt das? Was machst du, um relativ gesund zu leben? Worauf achtest du?
Ich hatte mal vor einigen Jahren schon, ich mache regelmäßig mal so Untersuchungen natürlich, ne, ob alles bei einem stimmt. Und da wurde mir auch nahegelegt, dass ich durchaus ein paar Kilo abspecken könnte. Das habe ich dann auch gemacht, habe durch Ernährungsumstellung fast 10 Kilo abgenommen zum Beispiel und habe das dann auch beibehalten. Dadurch, dass ich ja schon immer Sportler war, ist das ein Thema, was mich schon immer weiter begleitet hat. Und jetzt mache ich zwar keinen Reitsport mehr und auch nicht jetzt im Profibereich irgendwas, aber ich würde mal sagen, ich bin heute ein typischer Breitensportler, der gern joggen geht, der gern Fahrrad fährt, der Tennis spielt, sodass ich wahrscheinlich heute immer noch irgendwie 6 Tage die Woche irgendwo Sport mache. Und ich brauche das auch. Ich merke das für mich selber, wenn ich irgendwie, unser Job bringt auch mit sich, dass ich eben sehr unregelmäßige Arbeitszeiten habe. Ich bin auch viel am Reisen. Und wenn ich dann irgendwann merke, hier Meetings dauern zu lang oder ähnliches und ich wollte eigentlich heute Abend noch Sport machen, da werde ich total ungeduldig und merkt auch meine Frau zu Hause oder sowas halt. Ne? Wenn ich jetzt merke, oh shit, ist schon wieder kein Sport geschafft. Das sind so Themen, die mich dann antreiben, dem nachzugehen. Und mittlerweile habe ich dann auch begonnen, obwohl ich eigentlich eher ein Langschläfer bin, dann Morgensport zu machen, weil es abends ja meistens nicht mehr klappt.
Ne? Was heißt Langschläfer? Bis wann schläfst du gern?
Ja, also so lange auch nicht, aber am Wochenende, wenn ich dann bis 9 oder 9:30 mal schlafen kann, dann nutze ich das auch mittlerweile aus, genau.
Und wenn du sagst, du reist viel, was bedeutet das so im Schnitt? Wie viele Tage bist du unterwegs die Woche?
Wahrscheinlich bin ich im Schnitt irgendwie so 3 Tage die Woche unterwegs, genau.
Und dann auch nicht zu Hause schlafen?
Und dann auch nicht zu Hause schlafen. Mhm. War dann früher der Running Gag mit als die Kinder noch kleiner waren und ich dann morgens mit dem Rollkoffer Tschüss gesagt hatte, sagten die Kinder dann immer, ach Papa, machst du wieder Urlaub?
Ja, jetzt bist du ja der Unternehmer, genau, der mit dem Koffer in Urlaub fährt. Aber ja, einen Job hat, nämlich das Unternehmen, wenn man es jetzt mal scharf formuliert, also du bist ja selber auch Investor und wenn du ein Unternehmen kaufst, wo der Laden nur läuft wegen des Unternehmers, dann ist das Unternehmen ja faktisch auch nichts mehr wert, wenn der Unternehmer nach dem Verkauf rausgeht, weil dann bricht ja alles zusammen. Insofern kann es ja nur Aufgabe eines Unternehmers sein, das System so aufzustellen, dass wenn es dann zum Generationswechsel kommt oder Verkauf, das System auch ohne diesen Unternehmer weiterläuft. Das heißt, du steckst ja drin in dem Zeitgeist, die Menschen ändern sich, die nicht nur in anderen Unternehmen arbeiten, sondern auch bei euch arbeiten, haben bestimmte Anforderungen. Es gibt die Unternehmer, in die ihr investiert, die haben ja auch bestimmte Anforderungen. Und wenn du jetzt mal auf Hannover Finanz guckst, was sind das denn für Anforderungen? Wie müsst ihr euch denn verändern, um wirkungsvoll zu sein und auch eine Anziehungskraft zu haben? Und das geht ja nicht nur, indem man einen Ponyhof suggeriert und hier ist die neue Wellness-Oase, sondern auf der anderen Seite geht es ja auch darum, eine Spitzenleistung hochzuhalten, dass also das Erfolg auch gemehrt wird, aber so, dass die Menschen das wollen. Also in diesem Spannungsfeld von, die Menschen wollen das gerne und wir erhöhen den Erfolg. Du hast vorhin das Wachstumsthema genannt. Was sind denn die Anforderungen? Was müsst ihr verändern bei Hannover Finanz, um wirklich da weiter in der Spitze mitspielen zu können?
Ja, hast du wahrscheinlich gerade schon ganz gut ausgedrückt. Also auch wenn ich angucke, als ich in 2009 in das Unternehmen kam, da war das Unternehmen sehr stark auf meinen Vater fokussiert und konzentriert halt. Ne? Wir waren auf der anderen Seite so eine Art Partnerschaft. Also die ganzen Mitarbeiter waren eigentlich Einzelkämpfer, aber zum Schluss die Entscheidung, dann ist man zu meinem Vater gegangen und der hat dann den Daumen hoch oder runter gemacht und demnach wurde entschieden. Also man hat eigentlich keine eigenständigen Entscheidungen getroffen. Und ich glaube, das ist genau die wichtige Voraussetzung, wenn man, du hast es auch wieder schön gesagt, für mich Erfolg ist es auch irgendwann, dass man sich selber überflüssig machen kann, ne, in einer Organisation und nicht abhängig ist von einer Person. Und das funktioniert meines Erachtens nur, indem man entsprechende Prozesse eben einführt. Wie ich sagte, Prozesse, Leitplanken, wo man sagt, es gibt ein Qualitätsniveau, auf dem gearbeitet werden soll, auf den kann ich vertrauen, sodass man selber aus dem Mikromanagement rauskommt, weil man sagt, man kümmert sich um die Themen und natürlich auch den Mitarbeitern diese Selbstständigkeit versucht anzulernen, beziehungsweise die müssen natürlich auch irgendwo angeboren sein, dass man selber den Mut hat, Entscheidungen zu treffen und nicht immer alles dann nach oben delegiert wird, was dann irgendwann nicht mehr funktioniert. Und das Gleiche gilt dann auch für die Unternehmen. Wir sind ja gerade in einem, ich sag mal, in diesem kleineren Mittelstand unterwegs, meistens Unternehmen, das geht ab 20 Millionen Euro Umsatz los bis etwa 200 Millionen Euro ungefähr. Da treffen wir ja genau diese Situation sehr häufig auch. Der Unternehmer, der dort auch der Eigentümer ist, der ist ja alles in einem. Der ist das ERP-System, der ist der Hauptvertriebler, der weiß auch genau, was das Lagerwert ist und wie der Kassenbestand ist. Und wenn wir dann dort mit einsteigen und mit Gesellschafter werden, ist es eigentlich genau diese Aufgabe, auch dort dieses Unternehmen entsprechend zu transferieren von diesem eigentümergeführten, teilweise auch sehr hemsärmlich eben geführten Unternehmen in ein Unternehmen, wo es dann eben entsprechende Prozesse, wo es Transparenz gibt, wo Ziele vorgegeben werden und. Letztendlich, das ist unsere Kernaufgabe eigentlich der Transformation der Unternehmen.
Also ich teile das, wenn man keine Systeme einführt, keine Prozesse einführt, dann entsteht ab einer gewissen Unternehmensgröße einfach Chaos. Das heißt, damit die Maschine gut funktioniert, muss sie eben strukturiert sein, klar sein, die Leute brauchen Orientierung und es muss verlässlich sein, damit so eine Maschine auch geräuschlos und möglichst effizient das macht, wofür sie da ist, nämlich Kundennutzen stiften. Und ich teile auch die Erfahrung, wenn du hast jetzt so ein Glas Cola vor dir, wenn man sich die Frage stellt, wie unersetzlich ist ein Mensch und du steckst einen Finger jetzt in die Cola rein und ziehst ihn raus, wie lange bleibt das Loch in der Cola?
Ja.
So, also jeder Mensch ist irgendwie ersetzlich. Das ist, sage ich mal, die eine Seite. Die fühlt sich ja, wenn man das so beschreibt, sehr mechanistisch kalt an. Und sie ist richtig, aber gleichzeitig fehlt auch was, weil wir wissen ja alle aus eigener Erfahrung, dass Menschen doch genau den Unterschied machen. Und wenn ich eine Person austausche, dann ändert sich einfach der Spirit, die Energie. Und ich glaube, dass neben diesem mechanistischen Weltbild, wie man auf Unternehmen gucken kann und es auch tun sollte, ich meine, wir sind beide BWLer, auf der anderen Seite aber auch Unternehmen als sozialen Organismus sieht, wo es um Vitalität, um Energie geht. Und das, wogegen man kämpft, ist ja auch eine Entseelung, dass es am Ende eine Legebatterie ist für Funktionsmenschen, die dann nur noch Roboten, das will man ja genau nicht, sondern dass trotz Prozesse, trotz Systeme die Menschen mit einem Funkeln in den Augen, mit Verve, mit Spirit, mit Leidenschaft eben dabei sind. Und deswegen interessiert mich, wenn du da draußen Unternehmen suchst, dann willst du ja eben nicht nur die guten Systeme, sondern suchst ja auch das Außergewöhnliche. Du willst ja die Erfolgsperlen, wo du dieses Potenzial eben auch siehst. Woher weißt du denn und machst fest, dass es außergewöhnliche Unternehmerpersönlichkeiten oder außergewöhnliche, ich sag mal, Führungspersönlichkeiten sind? Die müssen ja nicht mal einen Führungstitel haben. Es sind ja manchmal auch normale Mitarbeiter, in Anführungszeichen, die genau dieses Potenzial haben. Wie findest du denn die richtigen außergewöhnlichen Leute, sodass du neben den Zahlen auch das gute Gefühl hast, jawohl, das ist eine Reise, mit denen können wir dieses Potenzial heben. Da steckt noch Wachstum drin. Ihr wollt ja nicht nur kaufen und verwalten, sondern den Unternehmen helfen, aufs nächste Level zu kommen. Worauf achtest du da?
Ganz wichtiger Punkt. Natürlich ist das Ganze, was ich Zahlen und Systeme und Prozesse, Transparenz, das ist ja das Handwerkszeug. Das ist ja eigentlich nur die Lösung, wie kann ich mich von der Abhängigkeit dieses einen allmächtigen Unternehmers lösen. Was natürlich sehr, sehr wichtig ist, ist eine Organisation zu verstehen, auch die Kultur. Was ist eigentlich die Erfolgsformel dieses Unternehmens, die dahinter steckt? Und das muss man dann, wenn man es herausgefunden hat, natürlich auch versuchen zu bewahren. Denn sonst zerfleddert ein Unternehmen, dann wird man anonym, dann hat man auch keinen Halt mehr. Es geht ja auch um Mitarbeiterbindung und Ähnliches dann zum Schluss, gerade in Zeiten, wo wir hier einen Fachkräftemangel haben. Und das ist aber auch gleichzeitig die größte Herausforderung für uns als, Private-Equity-Gesellschaft. Denn zum einen hat man häufig natürlich auch, werden solche Unternehmen auch durch professionelle Berater verkauft. Und wir sagen so schön, die Kunst ist es halt, kann ich tief genug unter die Motorhaube schauen, um überhaupt zu sehen, in welchem Zustand ist dieses Unternehmen, ne? Und hat man hier eben eine irgendwie wertprägende Kultur, diesen Mindset, der eben letztendlich auch dieses weitere Wachstum und den Zusammenhalt zulässt. Und das ist aber ein Thema, was einem sehr, sehr schwer fällt, gerade am Anfang, wenn man ein Unternehmen kaufen möchte, so tief reinzugucken, also dass man mit der zweiten Management-Ebene zum Beispiel reden darf oder ähnliches, ist äußerst selten. Was wir aber heute auch aus den Erfahrungen der Vergangenheit sagen, ist, dass es teilweise für uns unerlässlich ist, dass wir das machen wollen, um eben dort mehr zu erfahren. Und ich hatte es vorhin einmal kurz so als Nebensatz angesprochen, wir haben auch mittlerweile, ich sag mal, eine Art Operating-Team letztendlich aufgebaut. Und das sind eben Fachmitarbeiter. Gerade, ich sag mal, für uns haben wir so drei große Disziplinen definiert, wo wir sagen, da müssen wir ein sehr, sehr gutes Gefühl haben bei diesem Unternehmen. Zum einen zu wissen, wo steht das Unternehmen heute und was müssen wir machen, um das Unternehmen erfolgreich weiterzuentwickeln. Und das ist ganz obendrauf natürlich das gesamte Thema Strategie mit Visionen, Missionen und Ähnlichem. Der weite, ganz große und wichtige Baustein ist das ganze Thema Personal und eben Organisation. Was haben wir hier eigentlich für eine Organisation und Kultur und Ähnliches, was natürlich auch stark wieder mit Strategie zusammenhängt. Aber da haben wir dann eben Spezialisten mittlerweile, die sich das sehr, sehr tief angucken, die da viel mehr Wert drauf legen, Indikatoren zu finden. Ne? Wo muss man vielleicht Obacht geben, auch wenn man vielleicht nicht überall tief reingucken kann. Und das dritte Thema ist dann das gesamte, was ja aber sowieso unser Kerngeschäft ist, ist das Thema Finanzen, dass man überhaupt aussagekräftige Zahlen aus den Unternehmen generieren kann, dass man ein gutes Controlling irgendwann aufsetzt, sonst kann man auch die beste Strategie natürlich nicht messen oder den Erfolg dieser Strategien, wenn man keine Zahlen hat, um zu vergleichen zu können.
Absolut. Ja. Welche Rolle spielt denn für dich Vertrauen?
Eine sehr wichtige Rolle, also sowohl im Unternehmen, also hier, denn wie gesagt, man kann sich nicht um alles kümmern, man muss das Vertrauen haben und also in Richtung auch im Sinne von Delegation, dass andere das hinbekommen. Ich kann halt nicht mehr zu jedem Unternehmen mitreisen, was ich, auch wenn ich das gern tun würde. Und auch mit den Unternehmern natürlich genau das Gleiche. Also man muss das Vertrauen haben, dass die dieses Unternehmen auch erfolgreich mit einem gemeinsam in die Zukunft lenken können und wollen. Ne?
Ja. Gab es eine Situation, wo du Vertrauen geschenkt hast und das wurde mal missbraucht oder enttäuscht?
Das kommt immer wieder vor. Irgendein anderer erfolgreicher Unternehmer sagte mal zu mir, ich gebe euch Vertrauen, das gebe ich euch genau zweimal. Und wenn er das missbraucht, dann funktioniert es halt irgendwann nicht mehr. Ne? Also das heißt, natürlich muss man ja auch mal Fehler machen können. Die Frage ist ja, ob man was ernst meint, ne? Im Sinne von Vertrauen, wenn man jemandem eine Aufgabe gibt oder jetzt meinetwegen auch der Unternehmer. Zum Beispiel ist es häufig mal auch die konfliktäre Situation, dass wenn Unternehmen verkauft werden, dann versucht natürlich der Verkäufer das auch möglichst teuer zu verkaufen. Und das heißt, er schreibt dann auch gern mal sehr fantasievolle Businesspläne für die Zukunft. Und wenn man dann eingestiegen ist und das Unternehmen gekauft hat, dann wird dann auf einmal gesagt, also Herr Zeichenrode, Sie wussten doch, also das war doch eine Verkäuferplanung. So wollte ich gar nicht, so will ich und wollte ich und will ich auch gar nicht wachsen, wenn ich ehrlich bin, ne? Sondern ganz anders. Und das funktioniert übrigens auch gar nicht aus den und den Gründen. Wir haben nicht die Kapazitäten, die Lager oder was auch immer. Wo ich sage, das kann nicht funktionieren. Also Sie haben hier Ihr Unternehmen zu einem Preis verkauft auf einer Planung, auf die wir vertraut haben. Und das ist natürlich ein Thema, was sehr sensibel ist. Und auch da sind wir deswegen eben stärker eingestiegen, gerade das Thema Strategie, dass man auch ein Alignment hat, auch bevor man dann einsteigt mit dem Management, mit dem Verkäufer. Das ist auch eine Planung, hinter der wir alle stehen, ne? Die wir im Zweifel sogar mit Blut unterschreiben würden, dass man nicht nach dem Kauf auf einmal dasteht und der eine möchte nach links rennen und der andere nach rechts.
Ja, jeder Berater ist nur so gut wie derjenige, der ihn führt. Ne? Wenn du natürlich so einen Berater führst und hinterfragst, zwingst du ihn ja automatisch auch, noch klügere Gedanken zu entwickeln. Wie ist das denn bei dir? Lässt du dich gerne hinterfragen? Also, ich sag mal, fordernde Mitarbeiter, die kritisch sind, die unbequeme Fragen stellen, oder nehmen wir auch Unternehmer, in die ihr investiert, die nicht nur, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, Befehle von der Hannover Finanz empfangen, sondern auch Forderungen stellen und kritisch in den Diskurs mit euch gehen?
Ja, auf jeden Fall. Also das wäre für mich sogar eigentlich Grundvoraussetzung, dass man einen kritischen Diskurs führt. Also zum einen selber von der Offenheit, aber auch, das ist für mich auch ein Qualitätsmerkmal von Personen, mit denen man zu tun hat, dass man nicht alles für bare Münze nimmt und der Allmächtige hat gesprochen und entweder sage ich ja, ja und man vergisst es gleich wieder oder man setzt es um, ohne das hinterfragt zu haben. Von daher ist das extrem wichtig meines Erachtens und auch ja, sich selber dabei dann zu hinterfragen. Also das wird mir auch sicherlich bestätigt, dass ich ein sehr selbstreflektierender Mensch bin, der auch Fehler eingestehen kann oder auch seine Denkweise verändern kann, ne, wenn man gute Argumente hat. Also von daher finde ich das schon eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft. Ich finde es eher, das hat sich aber auch geändert, das waren früher diese, ich sag mal, die Unternehmergenerationen der 90er Jahre oder der 2000er, die, so ein bisschen vom Sinnbild, die stiernackigen Unternehmer, die sagten, gib mir das Geld und dann lass mich mal in Ruhe, ich werde das Ding hier schon schaukeln. Ne? Und deinen Rat übrigens, den brauche ich überhaupt nicht. Ne? Du hast sowieso keine Ahnung von unserem Geschäft. Das sind Situationen, die heute keinen Spaß mehr machen. Wir wollen ja gemeinsam erfolgreich sein und entsprechende Unterstützung auch geben. Man sieht aber auch umgekehrt, diese Manager-Generationen haben sich aber auch geändert. Die sind ja heute auch ganz anders ausgebildet, meistens auch an tollen Universitäten studiert und ähnliches, was vielleicht der Unternehmer davor gar nicht alles hatte. Und von daher fordern die das sogar aktiv mittlerweile ein.
Die Welt ist ja auch komplexer geworden. Das heißt, das Spielfeld, auf dem man navigiert, ist nicht mehr so übersichtlich. Das heißt, es ist ja auch nicht mehr der eine Allwissende, der alles weiß oder wissen kann, sondern man braucht einfach die verschiedenen Sichtweisen, den Diskurs, die Diskussion, um abzuwägen, um sicher zu sein, dass man auch die bestmögliche Entscheidung trifft und nicht unnötig Dinge übersieht, wenn man eben zu wenig sich hinterfragt. Deswegen seid ihr sozusagen auch eine Quelle der Erfahrung. Das heißt, wenn Unternehmer sich an euch binden, können sie ja auf eure Erfahrung zurückgreifen und euch als Sparringspartner nutzen, um besser zu werden. Wie ist es denn andersrum? Was sind denn vielleicht so ein, zwei beste Lektionen, die du von Unternehmern gelernt hast, die in eurem Portfolio sind, die du begleitet hast?
Auch da fällt es mir wieder, es gibt so viele Anekdoten und ähnliches, also aber wirklich diese eine dann als beste Lektion rauszuholen. Aber man kann natürlich sehr viel lernen, sowohl wie man es vielleicht nicht machen sollte, aber auch wie man es sehr erfolgreich macht. Und wie gesagt, für mich sind immer die größten Vorbilder von Menschen gewesen, die einen klaren Plan haben, die eben auch diesen Leistungswillen haben, mehr aus dem Unternehmen zu machen, aber auf der anderen Seite auch gern in diesen Diskurs gehen und zuhören. Weil das ist ja das ganz große Thema. Wir bringen ja als Hannover Finanz auch einen sehr, sehr großen Erfahrungsschatz mit. Allein dadurch, dass wir jetzt über 45 Jahre am Markt tätig sind, dass wir riesige Netzwerke haben, dass wir viele Erfahrungen aus gleichen Branchen, aus anderen Branchen ziehen konnten. Und man muss sich immer die gleichen Fehler machen. Ne? Wir haben sie schon häufig genug gemacht und wir wissen, wie man die auch letztendlich vermeiden kann. Und das ist, glaube ich, für mich immer das Schönste, wenn das funktioniert, ne? Dass die einen ernst nehmen, dass die darauf vertrauen, wie man es anders und besser machen kann und auch schneller. Und das inspiriert mich eigentlich dann eher bei den Menschen gegenüber dem ehemaligen stirnackigen Unternehmer, der nicht zuhören möchte.
Genau, der hatte seine Zeit, ja.
Genau.
Jetzt hast du ja das Ruder von einem großen Schiff übernommen, wo du sowohl eigene Mitarbeiter hast, als auch natürlich beteiligt bist an wahnsinnig vielen Unternehmen. Du hast vorhin gesagt, über 12.000 Menschen, die insgesamt indirekt für euch arbeiten. Ganz viele unterschiedliche Branchen. Natürlich kannst du Einfluss nehmen mit deiner Crew und helfen. Strategie hast du angesprochen, Personal, Finanzen und so weiter. Aber wir sind ja auch in einer Gemengelage in diesem Land hier und auch geopolitisch, die eben auch nicht mehr stabil ist. Es ist schwierig vorherzusehen. Es entwickeln sich ja auch Themen in der Politik, wo man manchmal vielleicht den Eindruck hat, das ist irgendwie ein schlechter Film, in dem man sich bewegt. Und viele Menschen haben ja auch Sorgen und Ängste, wenn sie an die Zukunft denken. Also Stichwort Inflation. Alles wird teurer, wie kriege ich überhaupt noch meine Miete bezahlt? Früher konnte man sich ein Einfamilienhaus leisten oder ein Reihenhäuschen leisten mit einem Gehalt. Das geht heute schon nicht mehr, es müssen beide arbeiten, da muss man auch noch die Kinder erziehen. Dann haben wir den Krieg vor der Haustür, Trump, der sich aus der militärischen Schutzverantwortung für Europa zurück und so weiter und so weiter. Braucht man ja nur in die Medien gucken. Wenn du jetzt an die Zukunft denkst, was gibt dir denn Mut und Zuversicht? dass wir, wie, also jetzt nicht die Frage, wie wir es schaffen, aber dass wir es schaffen, einen friedlichen und vor allen Dingen auch erfolgreichen Weg in die Zukunft zu finden.
Naja, was mir Mut und Zuversicht gibt, ist, wenn ich mir unsere mittelständischen Unternehmen angucke und nicht nur die, die bei uns im Portfolio sind, sondern überhaupt den deutschen Mittelstand. Das gibt mir den Mut, weil da gibt es noch genug Menschen, die Verantwortung übernehmen, die Leistungswillen haben, die eben nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, Mensch, das ist ja alles schrecklich und die Welt geht unter. Denn wenn wir alle denken, wir schaffen es nicht, dann werden wir es auch tatsächlich irgendwann nicht mehr schaffen. Sondern man braucht ja auch diesen Mut, hier anzupacken, trotz aller widrigen Bedingungen, die man hat. Man ist ja auch mal Herr dessen, wie man mit diesen Bedingungen umgeht. Und das sage ich auch immer. Natürlich könnte man jetzt sagen, wir müssen stärker in die Politik eingreifen und aktiver werden. Umgekehrt finde ich es immer wieder faszinierend, wie es Mittelständler schaffen, auch aus solchen problematischen Situationen dann irgendwie auch wieder Nutzen zu sehen. Ne? Sei es, dass man Geschäftsmodelle entwickelt, die genau auf Bürokratisierung einspielen, die mit der Energiewende zu tun haben und. Also das Erfindertum oder das Reichtum ist ja da weiterhin sehr aktiv. Und das ist für mich das Inspirierende eigentlich.
Ja, der Pioniergeist, genau. Der Tatendrang, ne? Die Schaffenskraft. Ja. Also auf gut Deutsch, das Bürgertum. Ne? Ja. Also ich finde, die Französische Revolution hat das ganz schön zusammengefasst. Sie hatten ja Freiheit, Gleichheit. Das ist dieses Austarieren, wo der Staat immer wieder guckt. Manchmal muss man die Freiheit ein bisschen beschneiden, um die Gleichheit wiederherzustellen. Also Stichwort gesunde Umverteilung. Aber dann darf es auch nicht nur Gleichmacherei sein. Dann muss man die Freiheit wieder erhöhen. Und da ist der Staat sozusagen immer wieder am Pendel. Aber die Franzosen wussten auch, man kann das Glück, unser Glück, nicht dem Staat allein überlassen. Deswegen gab es ja noch Teil 3. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Ich würde es übersetzen mit Bürgertum. Also genau die Eigeninitiative von uns ist eben nicht der Politik zu überlassen, sondern das, was du ja alles gesagt hast, nach bestimmten Werten zu leben, was einem wichtig ist und zu gucken, dass man in dem Umfeld, in dem man wirken kann, für diese Werte einsteht, sodass ein Ruf vorauseilt, für welche Werte man steht. Deswegen schauend auf deinen Erfolgsweg, du musst ja viele Dinge nicht mehr machen. Und umso wichtiger ist es ja, einen wirklichen Willen zu haben, Dinge auch zu tun. Was ist denn dein Antrieb? Was lässt dich denn morgens aufstehen und nicht im Bett liegen? Oder ich formuliere es mal ein bisschen flapsiger. Warum hast du Bock, morgens aufzustehen und Dinge anzupacken? Was treibt dich?
Wie gesagt, das ist tatsächlich so, weil das, was ich mache, mir wirklich Spaß macht, aus innerlichem Antrieb. Nicht nur aus Verantwortung. Ich glaube, dann wäre man auf der falschen Position. Und das ist wirklich mein persönlicher Antrieb und eben diese Inspiration, die man auch saugt, wenn man eben Unternehmer und Unternehmerpersönlichkeiten kennenlernen darf. So unterschiedlich die alle sind, aber es ist immer wieder faszinierend, die Geschichten von denen zu hören. Also wir haben ja einen sehr vielfältigen Beruf einfach, ne? Was wir an Branchen und an Menschen kennenlernen dürfen. Das ist also schon allein, das ist für mich Inspiration halt, ne? Und darüber eben zu sehen, was man, wie man auch natürlich dann mit dem Umfeld umgeht, das man hat und nicht den, wie gesagt, diesen Kopf in den Sand steckt oder ins Ausland geht und sagt, jetzt wandere ich aus oder ähnliches, sondern sagt, nein, ich übernehme die Verantwortung, ne? Und versuche das Beste draus zu machen und trotz dieser Umstände erfolgreich zu sein.
Und bei der Frage, wo willst du hin? Also wenn du irgendwann mal rückblickend auf die Ära Götz, nenne ich das jetzt mal, schaust, was hast du denn dann geprägt? Was ist denn der Fußabdruck, den du dann hinterlassen hast? Was ist denn die Geschichte, die die Leute erzählen? Was hast du hier aus der Hannover Finanz gemacht?
Naja, da ist letztendlich für mich wäre mein Haupterfolg, dass man sagt, die Hannover Finanz steht weiterhin für ihre Kernwerte, die sie auch sehr stark natürlich differenzieren von anderen Finanzinvestoren, dass wir eben doch noch sehr unternehmerisch ticken, dass wir sehr, sehr starkes Wertekorsett auch haben. Nicht nur Erfolg um jeden Preis, sondern wir auch sehr stark die soziale Verantwortung bei uns mitleben. Aber auf der anderen Seite natürlich eben diese Hannover Finanz dann auch in diese neue Ära. Das ist also, man hat früher auch immer so ein bisschen schon gern lächelnd gesagt, die Hannover Finanz ist so ein Dinosaurier des Private Equities, ne? Und das will ich natürlich nicht sein, sondern ich möchte der Drache oder keine Ahnung was sein, ne? Der hier auf Angriff schaltet und weiter wächst, wie gesagt. Und einfach mehr draus gemacht hat und dass sie weiterhin eben stabil und erfolgreich dasteht. Und das natürlich auch in einer ganz anderen Größenordnung, als sie früher da war, als ich eingestiegen bin.
Ja. Wenn du das alles mal so zusammenfasst und deine Kinder, wie alt sind die?
Die sind jetzt, werden 17 und 15. Mhm. Zwillinge sind 15, genau.
Ja, 17 und 15, also mittendrin sozusagen. Wenn du alles mal so zusammenfasst und entweder jetzt an unsere Zuhörer denkst oder an die Kinder, was wäre denn so ein Rat aufgrund der Lebenserfahrung, die du bis heute sammeln könntest, der wirklich für dich wahnsinnig wichtig ist und wirklich so eine Essenz, die du vielleicht schon selber früher gehabt hättest, die du heute dann zumindest mal anderen weitergeben kannst?
Ach, für mich wäre das immer, das ist wieder mein Naturell, immer erstmal locker bleiben und cool bleiben als Rat. Das andere ist natürlich, macht das, was euch Spaß macht, weil nur dann, also dann kommt Erfolg, dann kommt auch meinetwegen Geld und Anerkennung, was einem vielleicht auch alles so wichtig sein kann. Das kommt alles von alleine, glaube ich. Also man darf nicht zu verbissen sein auf das eine Ziel. Ich möchte zum Beispiel reich werden oder ich möchte irgendwie total anerkannter Mensch in Hannover werden, ne? Auf den alle hochgucken. Ich glaube, das ist einfach der simple Rat. Tu das, was dir Spaß macht. Genau.
Gab es denn, wenn wir nochmal zum Anfang zurückkommen, deine Zeit mit den Pferden, die du intensiv hattest, einen sehr intensiven Moment, wo du stark mit Zweifeln, Misserfolg oder hohem Druck konfrontiert warst, wo du entweder aus der Situation oder auch von dem Pferd irgendwas gelernt hast?
Natürlich, das hat man ja immer wieder dort, diese Herausforderung. Und auch dort, vielleicht kommt es sogar daher, ne? Weil Pferde sind ja auch sehr sensible Tiere. Wenn man da denen zeigt, man ist nervös, dann werden die auch nervös. Ne? Also es überträgt sich ja auch. Also von daher sind das ja auch so Themen, wo man lernt, wie strahle ich auf mein Umfeld irgendwo auch ab als Persönlichkeit. Ne? Und wenn man da natürlich Angst oder Panik oder eben nur Pessimismus ausstrahlt, dann strahlt das auch auf deine Mitarbeiter ab oder auf die Gesellschaft, wo auch immer. Das heißt auch weiterhin, man braucht auch immer diese Zuversicht wieder. Ne? Egal, ob ich jetzt einen Misserfolg hatte oder zwei oder drei hintereinander, man muss halt auch im Zweifel sagen, immer wieder aufstehen und sagen, ich schaffe das. Beim 10. Mal klappt es halt irgendwann halt. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, ne? Nicht aufzugeben. Und dann kommt auch der Erfolg. Ja. Tennisspieler oder wer auch immer, der macht das ja auch nicht, der wird ja auch nicht erfolgreich, wenn er einmal die Woche trainiert. Ne? Ja.
Wenn es so einfach wäre.
Genau.
Götz, ich danke dir vielmals für diesen Ritt durch dein Leben und die vielen Einblicke und vor allen Dingen deine offene und ehrliche Perspektive auf das, was du bis jetzt erlebt hast.
Ja, besten Dank für das spannende Gespräch.